Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast hat in den Niederlanden an der Tilburg University International Economics and Finance studiert. Seit knapp 16 Jahren ist er jetzt schon bei dem führenden Markt- und Meinungsforschungsinstitut Gallup und ist heute deren Managing Partner EMEA. Sein persönlicher Purpose ist Fixing the World's Broken Workplaces. Bei der gemeinnützigen Organisation German Dream ist er zudem seit 2019 ehrenamtlicher Wertebotschafter und setzt sich dort für ein neues und selbstbewusstes gesellschaftliches Bekenntnis zu den Werten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland ein. Gallup betont stark das stärkenorientierte Arbeiten. Dazu kommen wir später noch. Die Top 5 Stärken gemäß dem eingesetzten Clifton-Stärkenmodell sind bei unserem Gast Kontext, Kontaktfreudigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Entwicklung und eine positive Einstellung. Mit dieser positiven Einstellung herzlich willkommen im heutigen T-Talk Paar Sinjan. Schön, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank, lieber Oliver. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Paar, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass es geklappt hat. Working to fix the world's broken workplaces hast du dir als deinen Purpose, deine Lebensmission auf die Fahne geschrieben. Was genau verstehst du unter broken workplaces und wie kam es dazu, dass das für dich dein Purpose ist?
Vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Wie es dazu kam, ist wie so häufig im Leben Glück. Also ich hatte einfach das Glück vor nun 16 Jahren, ohne zu wissen, worauf ich mich da einlasse oder weshalb gerade Gallup als Arbeitgeber für mich in Frage kommt, habe ich Gallup entdeckt und gemerkt, hier ist ein Ansatz, eine Methodik, der wirklich das Leben vieler Menschen bewegen, positiv ändern kann. Und zwar, indem wir dort ansetzen, wo wir die meiste Zeit verbringen, nämlich bei der Arbeit. Und so ist es zustande gekommen, dass das Thema einfach mir ans Herz gewachsen ist. Und was ich bzw. wir bei Gallup mit Broken Workplaces meinen, ist einfach das, was Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nämlich uns zurückmelden. Wie erleben Menschen die Arbeit? Also das kann man wahrscheinlich im Deutschen nicht so schön ausdrücken wie im Englischen mit broken, dass irgendwas kaputt. Nämlich nur die Hälfte von uns geht zur Arbeit und weiß, was von uns erwartet wird. Dass nur ein Drittel von uns, die jeden Tag zur Arbeit gehen, uns bei der Arbeit wertgeschätzt fühlen oder das Gefühl haben, dass wir als Mensch gesehen werden. Also wenn ich oder wir bei Gallup sagen, broken workplace, meint wir einfach dieser sehr traurige Zustand, die so viele Menschen jeden Tag erleben, irgendwo hinzugehen, wo sie sich nicht gut fühlen. Und das gilt es zu reparieren. Und das ist mein persönlicher Mission Purpose, auch zu sagen, wie kann ich da meinen Beitrag leisten, dass sich das für viele Menschen ändert.
Kannst du das nochmal konkretisieren, was die grundlegendsten Faktoren sind, die darauf einzahlen, dass Gallup die Workplaces als broken definiert?
Ich sollte vielleicht an der Stelle sagen, nicht Gallup definiert die Arbeitsplätze als broken, das ist eher schon paar-spezifisch. Ich finde, diese Formulierung trifft das einfach so gut. Wenn ich da von broken Workplaces spreche, geht es einfach darum, wir wissen durch die Forschung, dass Menschen bei der Arbeit bestimmte Bedürfnisse haben, damit sie sich gut fühlen, damit sie sich wohlfühlen und damit sie gute Leistung erbringen. Und wenn ich von broken workplaces rede, rede ich über workplaces, wo diese Bedürfnisse eben nicht erfüllt werden. Und was diese Bedürfnisse sind, sind, weiß ich, was von mir erwartet wird. Das ist ein grundlegender Bedürfnis, jeder, der zur Arbeit geht, zu wissen, weiß ich, warum ich hier bin. So banal und einfach das klingt, sind es weltweit nur die Hälfte der Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, die wissen, was von ihnen erwartet wird. Ein weiteres Bedürfnis ist das Gefühl zu haben, dass man als Mensch gesehen wird. Das heißt, in meinem Umfeld ist jemand da, der mich als Individuum, als Mensch erkennt und sieht und dafür auch wertschätzt, dass ich da bin. Das können nur ein Drittel der Menschen, die das Glück haben, einen Job zu haben, zustimmen. Nur ein Drittel von uns guckt um uns herum und sagt, ja, ich fühle mich hier wertgeschätzt. Ich fühle mich hier als Mensch gesehen. Und ein Drittel von uns sagt absolut nein. Also ich bin nur eine Zahl, also als Mensch werde ich da überhaupt nicht gesehen. Eine weitere Bedürfnis, die wir alle haben bei der Arbeit ist, wir reden immer viel über Purpose, aber es geht weniger um das Thema ein großes Purpose, aber das Gefühl zu haben, dass ich einen wichtigen Beitrag leiste. Egal welchen Job ich habe, jeder möchte das Gefühl haben, ich bin wichtig, ich leiste einen Beitrag. Und wenn ich nicht da wäre, hätte es schon eine Bedeutung. Das ist ein Kultbedürfnis, den wir alle bei der Arbeit haben. Und zwei weitere, und da gibt es schon ein bisschen noch mehr, aber zwei weitere, die ich nennen würde, ist einmal das Thema dieser Urbedürfnis, urmenschlicher Bedürfnis nach Zusammenhalt, Zugehörigkeitsgefühl. Einfach ausgedrückt, auch einfach dieses Teamgefühl. Ich gehöre dazu, es sind andere hier, die mich sehen, die mir Raum geben, mich zu verwirklichen, meine Meinung zu sagen, die mir auch, wenn ich blöd bin, sagen, Karl, du bist jetzt blöd, können wir jetzt mal das bitte richtig machen? Es geht hier nicht nur um das Nette, dass wir Freundschaften haben am Arbeitsplatz. Und der letzte Bedürfnis, auf den ich eingehen würde, ist wirklich auch wieder ein sehr menschlicher Bedürfnis, auch nicht nur bei der Arbeit, sondern im Leben im Großen und Ganzen. Das Bedürfnis nach Wachstum, nach Weiterentwicklung, Chancen zu haben, voranzukommen. Also wenn wir an Maslow's Hierarchy denken, sehen wir ja auch, sind das sehr ähnliche Bedürfnisse. Der Mensch möchte vorankommen, möchte das Gefühl haben, dass man sich weiterentwickelt, dass man nicht stagniert.
Also wenn ich das höre oder jetzt Studien und Zahlen lese, die sind ja seit Jahren, es verändert sich leicht etwas, aber ich sag mal so, die Quantensprünge nach oben habe ich da bislang noch nicht gesehen und das lesen ja viele Menschen. Warum glaubst du, ist es immer noch so in einem Jahr oder Jahrzehnt oder eigentlich seit Jahren, dass Unternehmen sagen, Menschen sind unser wichtigstes Asset und ja, dann weiß nur die Hälfte von diesem wichtigsten Asset, was von ihnen erwartet wird. Und ein Drittel fühlt sich nur wertgeschätzt. Das sind für mich dramatische Zahlen und passt nicht zusammen.
Ja, es ist immer wieder frustrierend, überraschend, wenn man so die Bekunden hört, wie über das Thema Führung, über Leadership, über Purpose geredet wird. Wer auf LinkedIn guckt, würde ja meinen, inzwischen hätten wir es ja drauf, so viel wie über diese Themen geredet und geforscht. Und also wir schmücken uns alle damit. Aber wenn man dann wirklich die Menschen fragt, was sie erleben, sehen wir, dass sich da leider, wie du immer zu Recht sagst, sich wenig tut oder sehr schleppend sich was tut weltweit. Woran liegt das? Erstens, so einfach es ist, wie wir es gerade tun, drüber zu reden, so schwierig ist es, in der Realität richtig zu machen. Leadership, Führung ist ähnlich wie Fußballcoach. Man sagt immer, wenn Deutschland spielt, sind alle irgendwie Trainer und alle wissen es besser. So ähnlich ist es auch beim Thema Führen. Darüber reden ist lächerlich. Der Mensch braucht Wertschätzung, Anerkennung, Zugehörigkeitsgefühl. Klingt nach Common Sense sofort für jeden. Aber in der Umsetzung, in der Erfüllung dieser Bedürfnisse ist die Realität einfach viel, viel schwieriger aus verschiedensten Gründen. Ein paar, die ich jetzt nennen würde, die vielleicht erklären, warum wir uns da schwer tun, da wirklich voranzukommen, ist einmal, das ist eine Kompetenz, die nicht jeder mitbringt. Also die meisten von uns führen nicht gerne und führen dementsprechend auch nicht gut. Wenn wir uns aber angucken, wie wir Führungskräfte auswählen, wen wir zum Führungskraft machen, stellen wir fest, dass es selten um die Führungskompetenzen wirklich geht, wer Spaß und Freude am Führen hat, sondern es geht immer wieder um andere Faktoren. Wie lange man in der Rolle ist, also länger der Betriebsfähigkeit ist einer der häufigsten genannten Kriterien, warum jemand Führungskraft wird. Man war lang genug dabei, dass man sehr erfolgreich in einer Nicht-Führungsrolle ist. Das heißt, wir haben hier eine Aufgabe, die nicht jedem liegt, die nicht einfach ist, aber wo wir immer wieder viele Menschen in die Position bringen oder von denen die Erwartung haben, dass sie das leisten, die das eigentlich weder gut noch gerne machen. Da fängt es an. Es geht aber nicht nur um die Führungskräfte, es geht auch um die Institutionen, in denen wir uns aufhalten, die Organisation. Und zwar, was wird denn gefeiert? Was wird gewertschätzt? Wann ist man in der Organisation ein Star? Und zu selten ist die Fähigkeit, gut zu führen, das, was wir wirklich feiern. Wer wird befördert? Der Firefighter, der Negotiator, der beste Vertriebler. Also es sind immer diese andere Kompetenzen, die enorm wichtig sind, die wir feiern. Und natürlich das, was gefeiert wird, davon werden wir auch mehr sehen. Aber inwiefern wird gute Führung wirklich als KPI, als Performance Indicator wirklich festgehalten und gefeiert? In den wenigsten Unternehmen ist das der Fall. Und da das nicht priorisiert wird, investieren Führungskräfte auch weniger Zeit in Führung.
Welche Fähigkeiten würdest du von einer guten Führungskraft voraussetzen?
Also ein Teil der Forschung und die Arbeit, die Gallup leistet, ist in dem Bereich, wie kann man Talente ermitteln, erfassen? Und ein Bereich, in dem wir seit 40 Jahren viel Arbeit leisten, ist wirklich, wie kann man Führungstalent erfassen? Wie kann man definieren, was sind die Verhaltensweisen, die gute Führungskräfte auszeichnen und wie kann man das ermitteln, bei Menschen zu wissen, wer wird denn Spaß und Freude an Führungsaufgaben haben? Und es sind bestimmte Kompetenzen, die man als guter Führungskraft an den Tag legen muss. Es fängt natürlich erstmal bei sich selber an. Self-Awareness. Ich rede noch nicht mal über das, was man für andere machen soll, aber erstmal, was man für sich machen soll. Was gute Führungskräfte auszeichnet, in der Regel ist noch hoher Grad an Self-Awareness und Self-Reflection. Heißt zu wissen, was man kann, was man nicht gut kann.
Warum ist das wichtig?
Enorm wichtig, wie alles im Leben fängt immer von innen an. Die innere Haltung, die eigene Selbsteinschätzung, da fängt alles an. Wenn das falsch ist, können meine Intentionen so richtig sein, wie ich mag. Wir haben zum Beispiel in Deutschland eine Studie gemacht vor ein paar Jahren, wo wir Führungskräfte gefragt haben, dass sie sich selber einschätzen sollen. Und was schätzen sie, wie gut sie als Führungskraft sind? Und da sagen 97% der Führungskräfte, mache ich ziemlich gut. Und wenn wir aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen, welche Führungsqualität sie erleben, sagten fast 69%, um genau zu sein, ich erlebe nicht so gut als Führungskraft. Also das heißt, es muss bei einem selber anfangen, da die Kapazität zu haben, sich selber zu hinterfragen, zu reflektieren, die eigene Verhaltensweise, die eigene Motivation. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Allein schon, wie Führungskräfte Leistung evaluieren oder auch Menschen einstellen. Je bewusster ich mir meine eigenen Gedanken und Verhaltensmuster bin, desto eher kann ich auch meine Biases vielleicht regulieren. Das heißt, ich sehe den Oliver macht Scherze ähnlich, wie ich Scherze mache, und dann denke ich, ach, der Oliver muss ja ein Genie sein. Je reflektierter ich bin, desto mehr weiß ich, nee, Oliver macht den gleichen Scherz, den ich immer wieder mache. Und ich soll aufpassen sein, Ähnlichkeiten nicht zu verwechseln mit Kompetenzen. Das heißt, Oliver und ich sind uns ähnlich. Das heißt aber noch nicht, dass Oliver der ist, den ich jetzt in dieser Position brauche.
Mist, wieder ertappt.
Ich wollte dich mal nicht so schnell outen heute, Oliver. Aber das erfordert einfach eine Menge Self-Awareness, Self-Reflexion, auch eine gewisse Demut zu wissen. Also wie alle anderen bin ich auch hier emotional unterwegs. Und auch wenn ich meine Informationen rational zu verarbeiten, spielen meine eigenen Biases damit. Und deswegen fängt es einfach erstmal an, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Etwas übrigens, um da nochmal auf den Punkt zu bohren, wofür wir uns alle viel zu wenig Zeit nehmen. Was wir auch nicht lernen. Wir lernen es weder in der Schule noch in der Uni und kommen erst zur Arbeit mit häufig doch einer nicht sehr weit ausgeprägten Level of Self-Awareness und Self-Appreciation. Und das macht es für uns alle schwieriger, gut zu führen.
Um die eigene Self-Awareness zu steigern, was würdest du Menschen raten, denen das wichtig ist?
Also vielleicht erstmal zu erkennen, dass wir da alle extrem unterschiedlich sind. Es gibt Menschen unter uns, die einen unheimlich starken Self-Awareness von vornherein mitbringen. Einfach schon als Kinder immer uns Zeit genommen haben zu reflektieren. Es gibt die wenigen unter uns, die Menschen beneide ich, die das einfach schon immer gemacht haben. Also das muss man erstmal anerkennen, dass der Weg zu einer stärkeren Self-Awareness nicht das gleiche ist für jeder. Für einen ist es schwieriger, für den anderen ist es leichter. Das ist das erste Erkenntnis. Das zweite ist, es gibt unheimlich tolle Tools. Also bei Gallup haben wir ja ein Tool entwickelt. Oliver, du kennst das natürlich sehr gut, den Clifton Strengths oder den Strengths Finder, wie einige es nennen. Einfach diese psychometrischen Assessments, die einem helfen, wirklich zu verstehen, was sind meine natürlichen Gedanken und Verhaltensmuster? Was fällt mir leicht? Was tue ich intuitiv und automatisch, ohne viel drüber nachzudenken? Und einige von uns haben das Glück, dass wir um uns herum viele Menschen haben, die uns dabei helfen. Sei es Coaches, Mentoren, Führungskräfte, Familienmitglieder, dass unser Umfeld uns dabei wirklich hilft, zu verstehen, wer wir sind. Viele von uns brauchen da Hilfe, unterstützende Tools wie der Clifton Strengths oder der Strengths Finder. Da gibt es natürlich auch andere Methoden, 360-Degree-Feedback, da gibt es andere Tools auf den Markt, die alle diesen Zweck haben, uns zu helfen, uns selber besser zu verstehen. Ich setze seit 16 Jahren auf den Clifton Strengths Tool und es zeigt einfach, jeder hat bestimmte Verhaltensmuster und je mehr ich mich damit beschäftige, desto stärker kann ich sie auch gezielt einsetzen. Und das würde ich jedem empfehlen, der dazu in der Lage ist, sich einen solchen Tool wirklich zu besorgen, um den eigenen Handlungstreiber einfach besser zu verstehen und besser einordnen zu können.
Mindful Moment. Und wie sieht es bei dir aus? Nimmst du dir bereits Zeit für das wichtigste To-Do einer Führungskraft? Dabei ist es übrigens egal, ob du eine Person leitest oder viele oder gar kleine Menschen ans Leben heranführst. Von Selbstreflexion ist hier natürlich die Rede. Und dabei auch das Thema Self-Appreciation, also Selbstwertschätzung. Folgende Fragen können dir dabei helfen. Was ist dir in letzter Zeit gut gelungen? Was hast du in letzter Zeit gelernt, was dich weiterbringt? Welche deiner Fähigkeiten hast du in letzter Zeit besonders genutzt? Und welche möchtest du in nächster Zeit vielleicht mehr nutzen? Und zuletzt, was möchtest du in der nächsten Zeit besser oder anders machen?
Ihr macht ja auch so einen Global Happiness Report, der vor kurzem erschienen ist. Und da stellen wir fest, Deutschland ist auf Platz 24. Ich glaube, ein Platz hinter USA. Und wie fast jedes Jahr Dauerabonnent auf die ersten Plätze sind die skandinavischen Länder. Und jetzt, wenn du einmal so auf diese Weltkarte schaust von Happiness oder auch Engagement und dann auf Deutschland, was können wir von anderen Ländern auch lernen, jetzt nicht mal nur Unternehmen, sondern auch auf einer Länderebene, was da vielleicht anders läuft.
Vielleicht, bevor es darum geht, vielleicht was Konkretes zu lernen, was wir anders machen können, hilft vielleicht diese Einordnung, diese Kategorisierung oder diese Rankings, erstmal da optimistischer und dankbarer zu sein. Weil wir liegen auf dem 24. Platz. Das habe ich auf LinkedIn gepostet und die Reaktion war: Klassisch, natürlich ist alles miserabel in Deutschland. Da kamen all die negativen Stimmen, so die klassisch, sage ich mal, Deutschen doch. Wir reden uns so schlecht. Also auf dem 24. Platz weltweit zu liegen, ist erstmal vielleicht etwas, was man feiern kann eigentlich als Gesellschaft. Also sagen wir es so, es gibt 180 andere Länder, die dafür extrem dankbar wären. So. Also erstmal ist das vielleicht was nicht was Negatives, sondern was Positives, dass es uns so gut geht als Gesellschaft, als Land, dass die überwiegende Mehrheit von uns keine Angst haben muss, abends auf die Straße zu gehen. Ich weiß, es gibt immer wieder Fälle, aber in Deutschland muss man keine Angst haben. Und für viele, die glauben, nee, man muss hier extrem viel Angst haben, ich empfehle einfach, besucht doch mal bitte andere Länder. Dann weiß man vielleicht besser zu schätzen, was man hier hat, weil das ist einer der sichersten Länder auf der Welt. Wir haben wirtschaftliche Probleme, alles wird teurer. Und es gibt viele Familien, die sich sicherlich Fragen stellen, auch zum Thema, wo kriegen wir morgen was zu essen. Aber die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland muss sich keine Gedanken darüber machen, ob sie morgen zu essen haben werden oder nicht. Das ist in vielen Teilen von der Welt anders. Das heißt, erstmal 24. weltweit ist nichts, wofür man sich schämen muss, sondern etwas, worauf wir eigentlich vielleicht stolz sein dürfen. Trotzdem kann man natürlich darauf aufbauen. Und wenn man dann guckt, wo ist es besonders positiv, wo ist es besonders stark, fahren wir Jahr für Jahr, immer wieder sehen wir das gleiche Bild, überrascht niemand, dass die skandinavischen Länder da besonders positiv antworten auf das World Happiness Report. Ist aber vielleicht wichtig, hier auch hervorzuheben, was heißt Happiness? Happiness ist einer dieser Begriffe, dafür gibt es keine Definition. Abhängig davon, mit wem man redet oder welche Methodik eingesetzt wird, gibt es unterschiedliche Definitionen von Happiness. Wenn wir hier bei Gallup in diesem World Happiness Report reden, reden wir über Self-Evaluation. Wie erlebe und evaluiere ich mein Leben? Noch einfacher ausgedrückt, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du heute an dein Leben denkst und 0 ist das schlechteste Leben, was du dir vorstellen kannst und 10 ist das beste Leben, was du dir vorstellen kannst, wie evaluierst du heute dein Leben? Also das ist nicht, wie häufig grinst du, das ist nicht, obwohl da auch Korrelation sind übrigens. Aber es geht nicht um diese einfache Glücksdefinition, sondern es ist wirklich self-evaluated life. Wie erlebe ich und evaluiere ich mein Leben? Und da sehen wir einfach, dass die Skandinavier, die Finnen, die Norweger da immer wieder mit die positivste Evaluation geben. Und die, wenn man sich anguckt, welche Gründe dafür gibt, es sind soziale Gründe, es sind zwischenmenschliche Gründe, es sind strukturelle Gründe, Sicherheit, Healthcare, Zugang zu Bildung, dass natürlich die skandinavischen Länder da mit die sozialste gesellschaftliche Strukturen und Formen haben, glaube ich, weiß jeder. Heute von mir hat immer wieder erzählt, wir haben zusammen in Holland studiert. Ich aus Gambia müsste für mein Studium sehr viel Geld bezahlen. sie aus Dänemark würde bezahlt, um zu studieren. Solche Sachen erleichtern natürlich das Leben, erleichtern Zugang zu Möglichkeiten. Aber ich nochmal zu meinem Punkt, ich glaube, dass wir da beim Thema Wellbeing und Happiness machen wir in Deutschland sehr, sehr, sehr viel richtig. Wo wir sehr viel nicht so gut machen, ist eben, was wir bei der Arbeit erleben.
Vielleicht an dem Punkt nochmal, um so ein bisschen von der Makro- auf die Mikroperspektive zu kommen, vom Land auf den einzelnen Menschen. Wenn ich vielleicht durch den Clifton Strengths Finder zu dem Punkt komme, dass ich merke, meine jetzigen Stärken kann ich in der Rolle, die ich gerade bediene, gar nicht wirklich einsetzen. Was würdest du mir raten?
Also erstmal würde ich für jemanden, der überhaupt in diese Reflexion gekommen ist, schon mal ein großes Lob aussprechen. Damit ist man schon mal viel weiter als viele Menschen, die sich die Zeit nehmen zu reflektieren. Was bringe ich natürlich mit und wie sehr passt das zu den Aufgaben, die ich hier habe? Da ist man schon die meisten Einschritte voraus. Sollte man ein Tool wie den Clifton Strengths hierfür einsetzen, würde ich erstmal vorsichtig sagen, weil diese Tool sagt noch niemand was darüber aus, wie gut man welche Aufgaben machen kann, sondern welche Gedankenmuster und Verhaltensmuster bringe ich mit. Und wie kann ich sie einsetzen, egal welche Aufgabe ich hier habe? Also da kriegen manche Leute das Gefühl, ich habe den Clifton Strengths gemacht und habe Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, ich kann kein Buchhalter sein, weil Kommunikationsfähigkeit heißt, ich sollte vielleicht unbedingt in den Vertrieb. Heißt es nicht. Das heißt einfach, dass wie ich Vertrieb mache, ist anders oder wie ich Buchhaltung mache, ist anders als jemand, der keine Kommunikationsfähigkeit hat. Also Talente und die Aufgaben und die Functional Demands, also das, was die Aufgabe erfordert, nicht zu verwechseln. Das sind manchmal zwei unterschiedliche Sprachen, über die wir reden müssen. Und das Dritte ist, ich würde jeder wirklich stärken und Mut machen, die Chancen, die wir in dieser Gesellschaft haben, wahrzunehmen. Also wir gehören zu den wenigen, die diese Reflexion, Kay, die du da hast, zu sagen, ich mache mir Gedanken, was will ich wirklich machen? Die Chancen sind da. Also der Arbeitsmarkt sucht dringend nach Menschen, die was Neues machen wollen, sich zutrauen, was Neues auszuprobieren. Deswegen würde ich sagen, nutzt die Chancen, die da sind. Reflektiert, explore, try and fail, versucht Sachen aus. Wir sind nicht in einer Zeitalter, wo man sich Gedanken machen muss, wenn ich jetzt den Job wechsle, finde ich nie wieder was. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Also es ist für jeder sicherlich ein großer Schritt, zu sagen, ich traue mich, ich wage was komplett Neues, ich gehe raus aus meiner Komfortzone. Also ist kein einfacher Schritt. Aber jeder, der schon mal dieser Überlegung angefangen hat, würde ich wirklich stärken, da weiterzumachen und unterschiedliche Berufe auszuprobieren. Und die letzte Empfehlung, die ich für solche Menschen hätte, ist, dass man vorsichtig sein sollte, sich nicht auf die Berufe zu fokussieren, wie wir sie uns immer vorstellen, heißt Anwalt. Und dann hat man ein Bild davon, was es heißt, ein Anwalt zu sein. Und dass man sich mehr damit beschäftigen soll, was sind die Aufgaben und Aktivitäten, die im Alltag zu einem solchen Job gehören. Ich erlebe immer wieder junge Menschen. Ich bin, wie du sagst, das ist ja Oliver, im Wertebotschafter. Jeden Quartal gehe ich Schulen, rede mit jungen Menschen und frage sie, was stellt ihr euch vor? Wo möchtet ihr hin? Und ich erlebe unheimlich viel Positives, was mir sehr, sehr viel Mut macht für unsere Zukunft. Aber ich erlebe auch viel Naivety. Und zwar, ich will Arzt sein, weil dann verdient man gut und Ärzte sind hoch angesehen. Aber was das wirklich bedeutet im Alltag, welche Aktivitäten, die Verantwortung, die man trägt, dass es ein sehr schnelllebiger Beruf teilweise sind. Und das ist eigentlich das, womit ich mich beschäftigen sollte, um zu wissen, werde ich in dieser Aufgabe aufgeben. Nicht, wie wird dieser Job wahrgenommen, sondern womit verbringt man seine Zeit? Und sind das Aktivitäten, die mir eher Kraft geben werden oder die mir eher Kraft räumen werden? Das wäre meine Empfehlung, sich wirklich damit zu beschäftigen. What are the functional demands, sagen wir im Englischen, of the job? Und passen die zu mir oder passen die nicht zu meinen Stärken?
Nochmal einen Schritt zurück. Ihr habt ja bei Gallup euch ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt, dass nämlich, ich glaube, 1 Milliarde Menschen gemäß ihre Stärken arbeiten. Warum ist diese Stärkenorientierung aus deiner Sicht so wichtig?
Also ich sage, warum es mir persönlich so wichtig ist. Das Leben ist nicht einfach. Der Mensch ist irrational. Wir haben immer wieder Herausforderungen. Die Gesellschaft ändert sich so rasant und so schnell. Es gibt vieles. Wir haben keinen Einfluss drauf. Da ist um uns herum viel Negativity da. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich habe für mich persönlich durch die Arbeit bei Gallup gemerkt, je mehr ich mich mit meinen Stärken auseinandersetze, je bewusster mir meine Stärken sind, je mehr ich meine Stärken zu schätzen weiß, desto resilienter bin ich, desto selbstbewusster kann ich auf die vielen schwierigen Themen auftreten, die auf uns alle zutreffen. Also für mich persönlich geht es wirklich darum, unser Mindset zu stärken. Und das halte ich für enorm wichtig. Warum ist das Gallup so wichtig? Weil die Forschung uns ganz klar zeigt, dass das der beste Hebel ist, um voranzukommen. Beruflich, produktivitätstechnisch, innovationstechnisch, all die Themen, die wir in der Gesellschaft angehen wollen, leben davon, mit welchem Mindset wir sie rangehen. Nehmen wir das Beispiel AI. Wir erleben gerade, AI kommt auf uns zu, wird die Art und Weise, wie wir alle arbeiten, ändern. Und da sind sicherlich viele Risiken da, aber auch unheimlich viele Chancen da. Wie reagieren wir darauf? Wir erleben zum Beispiel in Deutschland, dass zunehmend Menschen da auch Angst haben. Was bedeutet das für mich und für meine Zukunft? Rational wissen wir, dann geht es darum, auch teilweise Eigeninitiative oder Reskillen, Upskillen auf die Arbeit der Zukunft sich vorzubereiten.
Aber was ich fragen wollte, war Stärkenorientierung. Und ich unterstütze das zu 100%. Wenn ich in vielen Unternehmen reinschaue, jährliche Performance Reviews, ja, zum Teil getrieben vielleicht durch den menschlichen Negativity Bias, den du ja auch schon erwähnt hast, zum Teil aber eben auch durch Entwicklungspläne, die aufgestellt werden müssen, die ausgehen von Defiziten. Pauschale Antwort auf die Frage, ist es wichtiger, Stärken zu stärken oder Schwächen auszugleichen?
Es ist effektiver, Stärken zu stärken. Vielleicht ist es weniger eine Frage von Wichtigkeit, sondern was funktioniert. Es ist einfach deutlich effektiver, auf positive Sachen zu setzen, weil dadurch auch mehr Motivation entsteht. Also ich bin bereiter, eine extra Meile in Aufgaben reinzustecken, die zu meinen Stärken passen, als eine extra Meile in Aufgaben, die eben das genaue Gegenteil von meinen Stärken entsprechen. Und dabei ist auch sehr wichtig, wenn wir bei Gallup über Stärkenorientierung gehen, da zu differenzieren zwischen, ich lege den Fokus auf meine Stärken oder ich ignoriere meine Defizite und meine Schwächen. Also Schwächen ignorieren ist keine gute Idee. Und dann ist es vielleicht auch wichtig zu definieren, was meinen wir, wenn wir über Schwächen reden. Also wenn wir den Clifton Strengths Assessment zum Beispiel nehmen als Tool, der uns helfen soll, zu ermitteln, was sind unsere natürlichen Talente und Stärken, die jeder mitbringt. Ganz unten auf der Liste bei mir ist das Thema Behutsamkeit. Also Behutsamkeit ist keine Stärke, die ich mitbringe. Heißt es, dass Behutsamkeit eine Schwäche ist bei mir? Ich würde sagen, nein. Behutsamkeit ist bei mir nur eine Schwäche in den Momenten, wo Behutsamkeit erfordert wird. So. Und dann, wenn ich in der Situation bin, wo Behutsamkeit erfordert wird, dann ist meine fehlende Behutsamkeit Talent eine Schwäche. Eine deutlich größere Schwäche in meinem Fall immer wieder, sie sind meine Stärken. Also eine meiner Stärken, hast du ja genannt, ist Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, dass man viel Spaß und Freude dran hat, Geschichten zu erzählen. Ich denke ja beim Reden. Also Reden ist für mich eine Form zu denken, zu reflektieren, was mir in vielen Momenten hilft. Aber in manchen Interaktionen rede ich ja nur für mich, nicht für mein Gegenüber. Und das ist eine meiner großen Schwächen im Alltag, dass mein Audience manchmal das Gefühl hat, macht er das eigentlich gerade für uns oder macht er das für sich selbst? Und leider mache ich das häufig wirklich für mich selbst, weil ich so viel Spaß und Freude an Storytelling habe und ich lerne beim Reden. Ich verfeine und entwickle meinen Gedanken beim Reden. Und aus dieser Talent wird eine Schwäche, wenn sie nicht gemanagt wird. Das heißt also, wir brauchen nicht zu gucken, was ist unten in der Liste und wie können wir die Themen managen, sondern was möchte ich erreichen und was habe ich, was mir dabei helfen kann, was habe ich, was mir dabei im Weg stehen könnte. Und das sind nicht immer die Themen, die ich unten in meinen Ranking habe. Also mein erstes Talent zum Beispiel ist Kontext. Ja, Kontext heißt, dass man sehr stark rückblickend agiert, dass man immer aus der Vergangenheit lernt, dass man negativ ausgedrückt auch ein bisschen in der Vergangenheit hängt. Und eine meiner großen Schwächen würde unser CEO sagen, Paar ist nicht immer der veränderungsoffenste bei uns in Gallup. Also ich halte sehr stark an alten Prozesse, alte Systeme. Wenn etwas funktioniert, gehöre ich zu denen, da bin ich sehr deutsch, könnte man sagen, gehöre ich zu denen, die sagen, don't change it, it's working, lass es alleine, es funktioniert. Und dann wird auf einmal aus einer Stärke, Kontext, die ich habe, nämlich ich stelle viele Fragen, ich will die Zusammenhänge verstehen, ich will sicherstellen, dass wir aus der Vergangenheit lernen. Das sind eigentlich positive Eigenschaften. Daraus wird eine Schwäche, wenn es darum geht, neue Prozesse einzuführen, Sachen zu verändern. Also Man muss sich einfach seiner Stärken bewusst sein und wissen, aus dem können irgendwann Schwächen werden. Und dann manage ich, statt zu gucken, wo sind meine Schwächen, sondern was möchte ich machen, was hilft, was steht im Weg. Das ist eine etwas andere Mindset.
Und welche mentalen Prozesse laufen da bei dir ab, wenn dir quasi so begegnet wird, dass es gerade an solchen Punkten, wo du eine Stärke eigentlich siehst, merkst, oh, ich muss aufpassen, dass es nicht zur Schwäche wird. Wie gehst du damit um?
Kommen wir wieder zurück zu dem Punkt vorhin. Ich bin in Gallup groß geworden, könnte man sagen. Ich bin in einer stärkenbasierten Unternehmenskultur groß geworden. Und wie lebt eine stärkenbasierte Kultur? Sicherlich hat es mit mir zu tun, meine eigene Reflexion, meine eigenen Systeme, die ich nutze, um Informationen zu verarbeiten und für mich zu entscheiden, wo lege ich jetzt den Fokus hin und nicht. Aber deutlich wichtiger eigentlich ist die Kultur, die ich erlebe. Heißt, wenn mein Vorgesetzter, in meinem Fall mein CEO, mit mir rede, wo legt er den Fokus in der Zusammenarbeit mit mir? Er muss häufig Kritik aussprechen, er muss auch häufig Negative Performance Appraisals geben, er muss mich auch häufig, also mich pushen, challengen, noch besser zu werden. Aber der Weg, wie er das macht, ist immer durch die Sprache meiner Stärken. Und das heißt, ich muss das nicht alleine für mich machen, sondern ich habe ein System um mich herum, was mir dabei hilft, von meiner Führungskräfte, meinen direkten Kollegen, mit denen ich an Themen zusammenarbeite.
Vielen Dank auch für den Einblick mal in, wie so stärkenorientiertes Arbeiten auch aussehen kann, rein praktisch. Ja. Und welche wichtige Rolle Sprache an der Stelle wieder hat. Ja, wie du gerade eben gesagt hast, durch dieses Feedback oder diese Ansprache kommt eben durch die Sprache der Stärken.
Mindful Moment. Apropos Selbstreflexion. Die Unterhaltung über Stärken und Schwächen und diese nicht als gesetzte Größen, sondern als kontextabhängig zu betrachten, ist ein idealer Moment, um noch ein bisschen über dein eigenes Skillset zu reflektieren. Vielleicht hast du dir ja schon einmal genauer Gedanken darüber gemacht, welches deine Stärken und Schwächen so sind. Aber hast du auch schon einmal darüber nachgedacht, in welchen Situationen deine Stärken zu Schwächen und andersherum deine Schwächen zu Stärken werden? Nimm dir hierfür vielleicht etwas Zeit, lege möglicherweise besser sogar eine Liste an und frage dich beispielsweise folgende Fragen. Was genau sind eigentlich deine Stärken? Also, was geht dir leicht von der Hand? Was macht dir Freude beim Tun? Und wo wendest du diese Stärken bereits gewinnbringend an? In welchen Situationen könnten diese Stärken vielleicht sogar nachteilig sein? Und andererseits, was sind eher deine Schwächen? Was gelingt dir nicht so gut und machst du auch nicht so gerne? Wo spürst du diese Schwächen besonders? Und wie und in welchen Situationen könnten sich diese Schwächen in Stärken verwandeln?
Du hattest es eingangs gefragt, Zugehörigkeit ist so ein wichtiges menschliches Bedürfnis und ihr habt ja auch eine Frage in eurem Engagement-Umfrage nach dem besten Freund bei der Arbeit. Was ist so wichtig an dieser Zugehörigkeit oder dass man einen Freund tatsächlich hat bei der Arbeit dafür, wie Menschen sich zugehörig fühlen dann zum ganzen Unternehmen?
Also vielleicht erstmal einfach rein empirisch. Fangen wir bei den Zahlen, Daten, Fakten an. Und die Zahlen, Daten, Fakten zeigen auf, ob in Deutschland, in Finnland, in Gambia, in China oder in den USA Menschen, die angeben, ich habe eine sehr gute oder sehr gute Freundin bei der Arbeit, erleben die Arbeit anders als Menschen, die die Frage nicht zustimmen. Das sehen wir in alle Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Weil eine der Art und Weisen, wie wir Unternehmen dabei helfen, den Kulturwandel voranzutreiben, ist, indem wir Mitarbeiterbefragungen durchführen und haben dafür Metriken entwickelt. Und unter anderem wird dabei häufig auch das Thema Freundschaften am Arbeitsplatz abgefragt. Und wir sehen einfach in alle Unternehmen, die Frage irritiert immer am meisten, dass alle sagen, warum reden wir hier jetzt über Freundschaften? Ich dachte, wir sind hier bei der Arbeit. Aber wir sehen da immer wieder ganz klare Zusammenhänge. Die Teams, die sagen, ja, ich habe hier Freunde bei der Arbeit. Wir haben weniger Unfälle. Die Kunden kaufen dort lieber ein. Denkt einfach mal an ein Beispiel. Ihr geht in Telekom-Filiale oder Stores. Und ich bin mir 100% sicher, dass in den Telekom-Stores wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Spaß miteinander arbeiten, dass ich als Kunde, wenn ich da reinkomme, dass ich mehr Produkte kaufe, dass ich mich eher beraten lasse, dass ich mich eher überzeugen lasse, vielleicht sogar zur Telekom zu wechseln, als irgendwo, wo ich Menschen erlebe, wo ich das Gefühl habe, also ich glaube, Kai und Uli, ich glaube nicht so, dass die miteinander können, weil mit Menschen, die nicht miteinander können, möchte niemand arbeiten. So, wir spüren das, wenn ihr nicht miteinander könnt, spüre ich als Kunde das. Und das erleben wir immer wieder in den Daten, dass es einfach einen positiven Einfluss hat. Das ist das eine. Warum das einen positiven Einfluss hat, gehen wir wieder auf der, was es heißt, ein Mensch zu sein. Wir sind von Natur aus Social Animals. Wir sind sehr, sehr soziale Wesen. Es fängt schon in der Kindheit an, fängt in der Familie an. Dieser Teil von etwas zu sein, das möchten wir alle, auch die Individualisten unter uns, auch die unter uns, die sagen, nee, also ich brauche niemanden, ich mache das schon alleine. Auch du brauchst jemanden, auch du brauchst Bestätigung. Menschen sind ja wie Spiegel. Das heißt, ich nehme mich erst wahr, wenn ich weiß, was Kai von mir hält. Und für meine eigene Wertschätzung und Anerkennung, so schließt sich das Thema wieder, reicht es nicht einfach, dass ich weiß, wer ich bin und was ich kann. Ich brauche ein Umfeld, die mir dabei hilft, die mich dabei bestätigt. Und genau dafür sind Freunde da, die uns auch manchmal auf den richtigen Weg wieder schieben. Die sagen, was machst du da? Das war jetzt absolut Schwachsinn. Beste Freunde zögern nicht und Oliver weiß es zu schätzen, weil es ehrlich ist, weil es nicht durchdacht ist, weil es nicht, oh, ich muss das jetzt vor sich artikulieren und das macht einfach einen Unterschied. Letztes Beispiel ist, Stichwort Agility, Transformation, das, worüber wir ja viel in Unternehmen reden. Wie können wir schneller reagieren auf Entwicklungen, die passieren? Und Freundschaften am Arbeitsplatz sind unheimliche Treiber für Agilität. Denn wer mit Freunden arbeitet, traut sich auch schlechte Ideen mal auszusprechen. Und dann sagt Oliver Paar, das war eine ziemlich blöde Idee. Dann sage ich, ja, hast du recht, komm weiter. Wer aber nicht mit Freunden arbeitet, ist viel vorsichtiger, ob man es wagt, dumme Ideen auszusprechen. Und dort, wo dumme Ideen ausgesprochen werden, dort kommen wir schneller voran, weil die dummen Ideen auch schneller gekillt werden übrigens. Nicht nur, weil wir länger uns mit diesen dummen Ideen beschäftigen, sondern weil wir sie schneller killen, weil man einfach ehrlich sagt, macht keinen Sinn, weiter. Aber auch dort entsteht Innovation. Auch dort stehen neue Ansätze, weil Leute sich, also das Stichwort Fehlerkultur, wer mit Freunden arbeitet, erlaubt sich einfach mehr, traut sich mehr zu probieren. Also Freundschaften am Arbeitsplatz, also jetzt habe ich die ganzen Performance-Dimensionen angesprochen und vielleicht das Offensichtlichste, was ich vielleicht gar nicht besprechen muss, ist natürlich das Emotionale. Also wir verbringen mehr Zeit bei der Arbeit als mit allen anderen. Und für sehr viele Menschen leider ist die Zeit, die wir bei der Arbeit verbringen, mit das Negativste, was wir am Tag erleben. Und ein einfacher Hebel, um das positiver zu gestalten, ist, wenn ich schon den ganzen Tag mit den Kollegen verbringen soll, würde es helfen, wenn wir uns wenigstens gegenseitig verstehen, gegenseitig wertschätzen, anerkennen, dass da einfach ein Zusammenhalt entsteht. Dann gehe ich auch lieber zur Arbeit. Wir haben es in 2020 nach Covid mit dem The Great Resignation, wo viele Leute den Job gewechselt haben, einfach weil das war so eine Phase von Umbruch und viele Unternehmen mussten sich da Gedanken machen, wie halten wir denn diese ganzen Talente? Viele wollen wechseln. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dort, wo weniger gewechselt wurde, ist bei Menschen, die mit ihren Freunden arbeiten. Weil das Unternehmen verlassen kann ich machen, aber Freunde verlassen, also das heißt Freundschaften am Arbeitsplatz sind auch nochmal ein Weg, um Talente zu binden an das Unternehmen, weil dort Beziehungen herrschen. Also ein Performance, Moral, Motivation, Wellbeing, Treiber, Freundschaften am Arbeitsplatz ist eigentlich ein Silver Bullet, das viele, viele, viele Probleme löst.
Super. Vielen Dank. End on high, würde ich sagen. Vielen Dank, Paar, für dieses leidenschaftliche Plädoyer am Ende nochmal für dieses Thema Zugehörigkeit, Freundschaften im besten Wortsinne verstanden, auch im Arbeitskontext. Vielleicht noch eine Frage, die wir immer stellen, auch am Ende. Wo können Menschen noch mehr über dich, diese tollen Ideen, Inspirationen oder über die Themen, über die wir heute gesprochen haben, erfahren?
Also LinkedIn ist natürlich eine Plattform, wo man viel mitkriegt und wo wir alle, ich und meine ganzen Kollegen bei Gallup, viel posten, viel teilen. Aber Gallup.com empfehle ich jedem als Page immer wieder zu besuchen. Es ist etwas Amerika-lastig, will ich da sehr transparent sagen. Wir sind ein amerikanisches Unternehmen und in den USA, glaube ich, machen wir mit das meiste Research. Und da sind auch viele deutsche Studien, europäische Studien, asiatische Studien zu allen möglichen Themen. Das ist die Grundlage für uns, um Unternehmen wirklich helfen zu können, dass es forschungsbasiert ist. Und deswegen empfehle ich Gallup.com jeden. Da kann man eine Menge lesen, lernen, der sich in Faktor Mensch, Unternehmenskultur, Führung interessiert.
Ganz herzlichen Dank, lieber Paar, für deine Zeit, für dieses großartige Gespräch.
Hat mich gefreut, bei euch zu sein.
Ja, tolles emotionales Ende auch dieses schönen Gesprächs. Was ich neben dem Ende noch mitgenommen habe, ist einmal natürlich wahnsinnig viel Zahlen, Daten, Fakten, also was wir einfach wissen und wie wenig wir davon häufig genug auch umsetzen. Was mich nachdenklich gemacht hat, war im Kontext dieser ganzen Zahlen seine Aussage, dass Europa best place to live, but worst case to work sei. Und das eben gerade vor dem Hintergrund, dass wir sehr viel unserer Zeit eben in dieser Arbeit verbringen. Aber eben auch wieder seine Positivity, das ist einfacher zu fixen als die gesellschaftlichen Strukturen, in der wir leben. Also von daher sowohl nachdenklich als auch nachdenklich gemacht. Das andere Thema passt ja auch zu CEO deines Lebens, das Thema Selbstverantwortung. Ja, was er gemeint hat mit if you want a friend, be a friend. Es liegt eben sehr häufig auch an mir. Gleichzeitig, auch hier wieder, sein Punkt, nicht jeder ist verantwortlich für die erlebte Arbeitskultur. Es kommt einfach super wichtig auf Führungskräfte an. Also die Rolle von Führungskräften einfach an der Stelle ist deswegen nicht minder. Und die Eigenverantwortung ja, aber eben auch immer in diesem Kontext. Und der dritte Punkt, Stärken. Stärken, Stärken, Stärken. Und ich glaube mal, neben dem, dass es sehr wichtig ist, fand ich es von ihm toll, das Beispiel, das er gebracht hat mit seinem CEO, das Zusammenspiel, die Wirkungszusammenhänge von diesem stärkenorientierten Arbeiten und dass unsere Stärken uns manchmal auch im Weg stehen können, ja, was er mit seiner Kontextgeschichte da gebracht hat und wie wichtig in dem Zusammenhang eben auch Sprache ist. Ich fand das sehr anschauliches Beispiel, wie er eben das erzählt hat in der Interaktion mit seinem CEO. Kai.
Kann ich eigentlich nur ergänzen, was du sagst zum Thema Zusammenarbeit mit seinem CEO, Führung durch den CEO. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass immer wieder zum Tragen kam, dass es für Führung mehr braucht als langwierige Unternehmenszugehörigkeit, sondern eine Form von Führen auf Augenhöhe, wirklich ein Wahrnehmen des Menschen und eben auch eine entsprechende Self-Awareness. Mir hat das sehr gut gefallen, auch dieser Grundgedanke, Ladies and Gentlemen are serving Ladies and Gentlemen, dieses auf Augenhöhe sein miteinander, sei es von Führungskraft zu Mitarbeiter oder von Mitarbeiter zu Kunde. Darüber hinaus fand ich noch den Aspekt, den du zuerst gesagt hast, nämlich sein Outro, das Thema rund um die Wichtigkeit sozialer Beziehungen. Das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen und mich auch nochmal daran erinnert, dass es 2016 eine Studie gab von Stanford, wo sich das Medical Center damit beschäftigt hat, dass quasi die sozialen Beziehungen, die wir pflegen, einen ganz grundlegenden Anteil an unserer mentalen und unserer physischen Gesundheit haben und ganz ungemein wichtig sind, wenn es darum geht, ein langes und gesundes und glückliches Leben zu führen. Ja, ich denke, das waren meine Punkte.
Genau, und wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in 2 Wochen geht es weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Folgt uns, gebt uns gerne Feedback und solltet ihr einmal Gäste haben, die ihr hier gerne hören wollt, dann schreibt uns ebenfalls sehr gerne. Bis in 2 Wochen. Passt auf euch auf und alles Gute.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.